Zweite DFB-Pokalrunde, Hertha BSC ist dabei und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer Hertha-Podcasts mit mir, Inga Bödeling, und mit meinem Kollegen Nils Heidemann, von dem ich froh bin, dass er in einem Stück aus Rostock wieder da ist. Hallo Nils.
Hallo Inga, Mensch. Ich hatte eine tolle Reise nach Rostock gestern. Es war wirklich nicht so schlimm wie befürchtet von mancherorts, ne? Und also sowohl sportlich als auch alles drumherum. Das Risikospiel blieb friedlich, zumindest soweit wir das überblicken konnten von unseren Reporterplätzen aus, und auch sportlich. Ganz runde Sache gewesen, ne? Mit einem 5:1 am Ende schlägt Hertha BSC Hansa Rostock. Das war nicht so unbedingt vorher zu sehen gewesen, oder?
Absolut nicht. Und weil du vor Ort warst und ich nicht, machst du heute den Diego Demme und gibst den Takt an.
Oh, ich mache den Diego Demme, da muss ich aber noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich dann hier gleich so eine kleine Grätsche ansetzen muss auf unserem Kunstrasenteppich hier, oder das müssen wir mal abwarten dann, ne? Also wir haben es gesagt, irgendwie, es ist viel befürchtet worden vor diesem Spiel, sowohl sportlich als auch drumherum, und es ist am Ende doch alles ziemlich glatt gut gegangen. Was zumindest sportlich gesehen Mitte oder Anfang der zweiten Halbzeit nicht immer so klar war, aber da werden wir noch zu kommen. Wir haben wieder drei Kategorien vorbereitet. Spieler des Spiels, Szene des Spiels und die Erkenntnis des Spiels. Und Inga, ich würde dir heute den Vortritt lassen. Aus sicherer Entfernung hast du das Spiel betrachtet. Wer war dein Spieler des Spiels?
Ja, ich glaube, wir müssen bei diesen Kategorien ein bisschen aufpassen, dass wir nicht immer denken oder überlegen, was der andere haben könnte. Deshalb habe ich wirklich einfach das Spiel geguckt und mir gedacht, okay, he's the man. Es ist nicht die offensichtliche Wahl gewesen, aber ich habe Deo Seyfried aufgeschrieben.
Axt.
Du auch?
Ja, okay. Ja gut, dann lass uns erst das Loblied auf Deo Seyfried singen und dann können wir noch ein paar andere Namen nennen, die vielleicht auch in Frage kommen.
Gute Idee. Also für mich war er so ein bisschen der heimliche Gewinner des Spiels, weil der offensichtliche Gewinner war natürlich Ibo Maser, auch als Man of the Match, aber er war schon gegen Hamburg der Gamechanger. Wir haben ja über ihn gesprochen, zweite Halbzeit gekommen und das Spiel halt wirklich komplett irgendwie auf seine Seite gedreht. Und jetzt stand er in der Startelf und hat einfach gezeigt, dass auf ihn wirklich Verlass ist und hat eine stabile Leistung gezeigt. Und das ist auch so ein bisschen so ein Entwicklungsschritt, weil was wir von Deo Seyfried aus dem letzten Jahr kennen, sind Achterbahnleistung. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, wirklich Kampfschwein ohne Ende und dann völlig unauffällig oder unglücklich oder ja, ein bisschen turbulent. Und ich fand, das war gestern wirklich ein wichtiger Schritt und er hat jetzt nachgelegt und gezeigt, dass man sich eben auf ihn verlassen kann, auch als Linksverteidiger. Ich finde, da ist more to come. Er muss jetzt auf jeden Fall auch weiter bestätigen, dass er dieses Niveau auch halten kann. Aber ein wichtiger erster Schritt.
Ja, und Inga, was soll man dazu sagen? Jetzt fängt dieser Mann auch noch an, Fußball zu spielen.
Ja.
Ne? Also wir haben ja dieses Kampfschwein-Loblied, haben ja auch wir immer hier gesungen, und dieses Kämpferische. Das war gestern auch wichtig, gerade in der Anfangsphase, ne? Ist ja häufig so in so einem Pokalspiel, geht der Underdog mit Euphorie rein, dann ist das Stadion richtig da, und jedes Mal, sobald Hansa Rostock auch nur einen Fuß ins Angriffsdrittel gesetzt hat, ist das Stadion schon aus dem Sattel gegangen, und da war es wichtig, dass es jemanden gab, der dagegen hält, ne? Mit so einer körperlichen Spielweise, der diesen Kampf annimmt. Das war die Rolle von Deo Seyfried in der ersten Halbzeit. Aber dann in der zweiten Halbzeit bereitet er dieses Tor vor mit einem Steckpass auf Ibo Maser, ne, in einer Phase, ich habe es eben schon angedeutet, wo Hertha wirklich ein bisschen wackelte, und dieses 2:1 war dann der Turning Point für das ganze Spiel. Das basierte auf einem Steckpass von Deo Seyfried, der Ibo Maser hat uns hinterher in der Mixzone erklärt, völlig abgestimmt war miteinander. Also Ibo sagte, ja, wir haben uns in die Augen geguckt, Deo und ich, und Deo wusste sofort, was ich mache, wo der Laufweg hingeht. Und er steckt den Ball perfekt durch, ne? Und jetzt wird dieser Mann also auch noch zu einem fußballerischen Virtuosen. Wo soll das noch hinführen, frage ich mich so langsam, ne?
Vor allem, weil er ja tendenziell auch jemand ist, der sich von so einer hitzigen Atmosphäre, wie sie in Rostock ja war, auch anstecken lässt und dann gerne mal ein bisschen überdreht und überpaced und hier eine gelbe Karte kriegt und da ein Foul an der Grenze spielt. Und all das war gar nicht so krass, also die Gefahr war gar nicht so da. Er hat einfach, ich finde, ein sehr erwachsenes Spiel gemacht.
Genau, total abgezockt und auch immer richtig dosiert, ne? Also er war da, wenn er gebraucht wurde, wenn er mal ein Zeichen setzen musste, ging er auch mal runter zur Grätsche, aber ja, wie du sagtest, wirklich kühl im Kopf geblieben und deshalb super Spiel gemacht, aber natürlich, du hast den Namen jetzt eben auch schon angesprochen, der Man of the Match auch offiziell ausgezeichnet, war Ibo Maser, der dann dieses Tor halt auch schießt, ne, in dieser wichtigen Phase.
Mir macht das ehrlich gesagt ein bisschen Angst.
Ja?
Ja, wir machen die letzten, also es waren jetzt drei Pflichtspiele, wir machen diese drei Pflichtspiele alle ein bisschen Angst, weil wir sind noch in der kritischen Phase des Transferfensters. Und dieser Junge macht unglaublich gute Spiele. Er, ich habe auch das Gefühl, er steigert sich auch von Woche zu Woche. Mhm. Ich meine, in einem Spiel, in dem deine gesamte Mannschaft hinter den Erwartungen bleibt, wie gegen Paderborn, sticht er heraus. In einem Spiel gegen den HSV, was schwierig war, du bist nicht unbedingt der Favorit, krasse Atmosphäre, stichst du heraus. Und jetzt in einem Spiel, in dem eigentlich die gesamte Mannschaft auf einem besseren Niveau ist und auch zumindest vor allem in der zweiten Halbzeit zeigen kann, wie es funktionieren kann, stichst du noch mal mehr heraus. Also er schafft es immer, sich noch ein bisschen besser zu präsentieren als der Rest der Mannschaft. Und das tut dieser Mannschaft unglaublich gut. Also ich habe es mir gestern am Fernseher angeguckt, es kommt nicht so häufig vor. Es hat so viel Spaß gemacht, Ibo Masa zuzuschauen. Und ich will nicht wissen, wie viel Scouts und anderen Vereinen das eben so geht. Also es ist so ein bisschen wie an Weihnachten, wenn man eigentlich gar nicht erwarten kann, dass es endlich soweit ist. Weil ich glaube, ihn zu verlieren wäre richtig, richtig hart.
Ja, ich habe gestern Benny Weber in einer Mixzone nach dem Spiel gefragt, ob sein Handy eigentlich noch stillsteht in Bezug auf den Namen Ibo Masa. Und großes Gelächter auch von seiner Seite. Er wusste natürlich, worauf ich hinaus wollte, aber hielt sich noch sehr bedeckt. Ja, ich glaube, da müssen wir abwarten irgendwie. Aber ein wichtiger Punkt bei Ibo Masa finde ich auch die menschliche Entwicklung. Mhm. Trainer Christian Fell rief gestern nach dem Spiel die Mannschaft zügig zusammen in der Kabine für eine Ansprache. Das kann man in Rostock schön verfolgen, weil die Wege dort kurz sind und man auch von der Mixzone als Reporter fast direkt in die Kabine reingucken kann. Und dann kamen die Jungs wieder raus und Masa musste zu ganz vielen Interviews gehen natürlich, weil er Man of the Match ist, und er sagte, er lächelte und sagte zu Pressesprecherin Vera Krings auch, Vera, ich kann doch gar keine Interviews eigentlich, aber er hat's durchgezogen, ne? Und er hat's gut gemacht, er stand auch bei uns nochmal, hat anständige Sachen gesagt, das sauber erklärt, das ist auch so eine menschliche Weiterentwicklung, die zeigt, dass er wirklich angekommen ist in diesem Profigeschäft. Und ja, wenn Hertha ihn tatsächlich halten kann, können wir uns noch auf eine ganze Menge freuen. Ne?
Glaube ich auch, und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen befreiter wirkt. Wir wissen, dass die Beziehung zu Paldada nicht immer ganz so sorgenfrei war. Wir haben auch hier drüber gesprochen, über diesen Anschiss, den er auf dem Platz
Das war eine Szene.
Zehntausenden im Stadion und vor laufenden Kameras gekriegt hat. Ich glaube, das geht auch nicht spurlos an dir vorbei. Und man hat das Gefühl, dass er sich unter Christian Fehl einfach sehr, sehr wohl fühlt. Auch in seiner etwas neuen Rolle. Ist ja auch nicht ohne, ne? Einfach mal so ein bisschen die Position zu wechseln und da eher im Mittelfeld irgendwie unterwegs zu sein mit vielen defensiven Aufgaben. Und ich finde, er löst das echt gut. Ja, bleiben wir entspannt, hoffen, dass Benny Weber sein Handy ausmacht, wenn jemand wegen Ibo anruft, und hoffen, dass er uns noch viel Freude macht.
Ganz genau, so sieht das aus. Also, das waren die Spieler des Spiels.
Ich habe noch was aufgeschrieben. Ja, und zwar habe ich mich besonders für jemanden gefreut.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar für Florian Niederlechner.
Oh ja.
Ein sehr unverhoffter Doppelpack irgendwie, der ja am Ende auch nicht mehr unbedingt so viel Bedeutung hatte, aber für ihn persönlich vielleicht doch. Er hat einen schwierigen Stand irgendwie. Ist nicht so richtig erste Wahl, ist aber trotzdem wichtig für die Kabine, ist wichtig für die Mannschaft, ist wichtig für die Stimmung. Und dass er da zweimal trifft und die Dinge auch sofort macht und keine Anlaufzeit braucht, ich glaube, das wird ihm unglaublich gut tun. Man hat auch gesehen, wie sich alle mit ihm gefreut haben. Ja. Er ist ja auch direkt zu den Auswechselspielern oder Einwechselspielern gerannt. Da war ja auch Toni Leisner, mit dem versteht er sich sehr gut. Man hat wirklich gesehen, alle haben sich total für ihn gefreut, dass er da einfach gezeigt hat, okay, hallo, ihr könnt auf mich zählen. Und das war sehr schön zu sehen.
Ja, das ist ein bisschen der Punkt bei ihm. Ne? Ich habe das Gefühl, es gibt in diesem System von Christian Fehl nicht mehr so die richtige Rolle für ihn genau. Aber vielleicht wird ja die Rolle die des Edeljokers. Ne? Wenn er war da, hatte, ich weiß nicht, ob er noch einen anderen Torschuss hatte, aber er hat halt zweimal direkt eiskalt getroffen. Und auch das ist ja eine Rolle, in der du Spiele entscheiden kannst und wichtigen Einfluss haben kannst. Also ich glaube, da können wir auch hoffnungsvoll, was die Personalie Niederlechner angeht, auf die weitere Saison blicken.
Und es folgt noch zu einem anderen Punkt, den ich mir extra aufgeschrieben hatte, und zwar, dass die Einwechselspieler zum ersten Mal in dieser Saison auch wirklich einen Einfluss aufs Spiel hatten. Hatten wir in letzter, also bis auf bei DOC Fulk in Hamburg jetzt nicht so häufig und auch letzte Saison nicht so häufig, dass man dachte, okay, man legt jetzt so richtig nach. Das war jetzt ganz anders, auch Palko Dardai eingewechselt und am Tor beteiligt. Lukas Schuler hat auch, finde ich, einen guten Eindruck gemacht, auch sich wieder ein bisschen gesteigert. Für ihn ja auch keine leichte Situation. Also ich finde, von daher war das eine schöne Konstellation.
Genau, es war natürlich auch eine gute Situation für die Einwechselspieler, dass du das erste Mal mit dieser Führung im Rücken wirklich den Platz betreten kannst und dann natürlich mehr Räume hast, weil der Gegner irgendwie aufmachen muss. Aber diese Situation gab es ja im letzten Jahr auch ganz oft und da ist überhaupt nichts gekommen von der Bank. Ne?
Ja.
Von daher, Entwicklung auf jeden Fall.
Soll ich mit der Szene des Spiels weitermachen?
Ja, los, erzähl.
Ich vermute ganz stark, dass wir da gleiche haben. Okay. Ich habe mir den Gersbeck-Patzer rausgesucht.
Okay, dann haben wir nicht das gleiche.
Okay, schön. Ja. Weil ich mir dachte, es ist nicht unbedingt so offensichtlich die Szene des Spiels, wie man jetzt vielleicht denken würde, weil Hertha das Spiel natürlich gewonnen hat. Aber ich finde, es war eine Szene, die dann im Nachhinein auch gezeigt hat, dass Hertha sich auch weiterentwickelt hat. Denn so ein Patzer wurde in den letzten Monaten immer bestraft. Und zwar mit weiteren Gegentoren. Nicht nur mit diesem einen, sondern mit weiteren. Dann kippt das Spiel, dann gehen die Köpfe nach unten, dann bist du missmutig, dann bist du, ja, hast keinen Bock mehr und denkst, shit, schon wieder und wieso immer wir und ach, kacke. Jetzt alle Kopf nach oben, alle haben auch Marius Gersbeck aufgebaut. Er hat auch nach dem Spiel Marius Gersbeck Sprechchöre aus der Kurve bekommen. Auch da haben ihm nochmal alle auf die Schulter geklopft und gesagt so, hey, geht schon und so. Es war nicht sein bestes Spiel, das weiß er auch selbst, er ist alt genug und er weiß auch, dass er bislang nicht die Souveränität ausgestrahlt hat, wenn er im Tor stand, die er eigentlich ausstrahlen kann. Auch dafür ist er alt genug, um das zu bewerten. Aber den Umgang damit, den fand ich halt eben spannend und der hat gezeigt, dass Hertha durchaus stabiler ist, nicht mehr so schnell zu erschüttern ist. Und das finde ich gut.
Ja, ich muss dir recht geben, es gab direkt nach dem Patzer, ich glaube Diego Demme war es, der direkt hinging zu Gersbeck, ne, und ihn aufmunterte. Mhm. Aber ich muss schon sagen, es gab nach dem Gegentreffer so das Gefühl, machte sich breit im Stadion, dass das ganze Ding jetzt schon auch kippen könnte irgendwie. Ja. Also Hertha hat schon so ein paar Minuten gebraucht, um wieder in die Spur zu finden danach.
Aber sie sind in die Spur gekommen.
Genau, sie sind in die Spur zu kommen. Es war kribbelig, das Stadion war da und wer weiß, vielleicht wäre es gegen den ein oder anderen Zweitligisten gekippt in dem Moment. Aber alles hypothetisch, war ein Drittligist nun mal der Gegner gestern und dann bist du halt eben rechtzeitig wieder da. Meine Szene des Spiels ist nicht der Gersbeck-Patzer direkt, aber hat auch damit zu tun, nämlich der Torjubel nach dem 2:1, als Marius Gersbeck quer über das ganze Feld läuft, um einmal Ibo Maza zu tätscheln und vor allem die Art und Weise, man kennt das ja, wenn irgendwie Last-Minute-Tore fallen und dann sprintet der Torhüter da jubelnd und macht schon Luftsprünge auf dem Weg. Gersbeck lief aber so ganz ruhig irgendwie, also ohne große Jubelsprünge schon, er lief einfach fast ohne eine Miene zu verziehen. Lief er nach vorne in die Ecke und tätschelte dann einmal Maser, wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte und ging wieder zurück. Ne? Und das war irgendwie eine schöne symptomatische Szene dafür, dass die Teamkollegen den Fehler eines Einzelnen ausbügeln. Und auch dann zur Personalie Gersbeck noch gesagt, er hat sich gestellt uns gegenüber nach dem Spiel, er hat mit uns gesprochen. Auch das ist nicht selbstverständlich, finde ich, nach so einer Szene. Und er hat wirklich gefasst gewirkt. Das hat Christian Fjell im Nachgang auch gesagt. Er meinte, ich muss ihn überhaupt nicht aufbauen. Er hat ein gutes Spiel danach gemacht. Sah ich ein bisschen anders. Er hatte nochmal eine kleine Unsicherheit bei einem eher ungefährlichen Distanzschuss. Aber im Großen und Ganzen hatte man schon das Gefühl, dass Gersbeck das gut verarbeiten kann, diese ganze Angelegenheit. Und das hat er dann solide gut danach gelöst.
Den Distanzschuss habe ich auch vor Augen. Ich glaube, der war auch ein bisschen schwierig, weil er ist kurz vorher aufgesetzt. Mhm. Also ich glaube, da siehst du als Torhüter auch ein bisschen blöd aus. Aber klar, wenn dir vorher schon sowas passiert, dann ist es einfach irgendwie eine doofe Gemengelage. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Christian Fjell hat ja vor dem Spiel gesagt, dass Marius Gersbeck im Pokal spielt. Das war jetzt, glaube ich, erstmal auf dieses Spiel gemünzt. Klar, du weißt ja auch nicht, ob du weiterkommst. Aber ich bin gespannt, ob er ihn jetzt wirklich so zum Pokaltorhüter beruft. Paul Dardai hat es überraschenderweise auch getan gegen Kaiserslautern. Das ist der Beniose gegangen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, Marius Gersbeck muss ja wirklich ein herausragender Trainingstorwart sein, nach allem, was wir so gehört haben. Wir haben ja auch nur sehr beschränkte Einblicke in die Trainingsinhalte. Aber natürlich kann dich so ein Patzer, wenn du damit richtig umgehst, auch stärker machen.
Auf jeden Fall.
Und das war auch ein Thema gestern, dass diese Spieleröffnung von der Torhüterposition immer gefordert ist und dass das auch wirklich gewünscht ist. Und wenn man da jetzt mal einen Patzer drin hatte, vielleicht ist es dann auch so, dass man nochmal mit einem besonderen Augenmerk darauf dann besser agiert. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, also wirklich Argumente hat er nicht für sich gesammelt gestern, rein sportlich gesehen. Ne?
Mir ist gerade, als du was zum Thema Torjubel gesagt hast, noch eine Szene eingefallen. Ich weiß ehrlich gesagt leider nicht genau, nach welchem Tor es war.
Nach welchem dieser ganzen Hertha-Tore?
Ja, das gibt es auch nicht mehr, manchmal den Überblick. Aber es kann sein, dass das 2:1 war. Jonjo Kenny stand ein bisschen weiter auf seiner Seite irgendwie und hüpfte die ganze Zeit auf und ab und rannte dann aber zur Bank. Und das war, also wie er so hüpft, das sah auch irgendwie so niedlich aus. Ja. So, da hast du so richtig gesehen, wie viel Freude ihm das jetzt bereitet hat, dass das Tor gefallen ist. Und da siehst du halt auch nochmal bei Kenny, wir haben ja auch schon über ihn gesprochen, wie er sich auch irgendwie identifiziert hat jetzt mit der Mannschaft und Co. Ich habe mich so ein bisschen an mich erinnert gefühlt bei Olympia vorm Fernseher. Ja. Also diverse Male dachten meine Nachbarn, die unter uns wohnen, glaube ich, Känguru eingezogen da oben oder was ist da los? Also ich bin da wirklich sehr viel durch die Gegend gehüpft. Nach diesem Handball-Krimi zum Beispiel der Deutschen gegen Frankreich oder dem Staffel Bronze der deutschen Frauen. Also ich war da auch sehr euphorisiert und ich konnte mich so ein bisschen in ihn reinfühlen und es war irgendwie schön, so pure Freude zu sehen.
Mhm. Vielleicht hat John Joe Kenny auch nur einfach den Triumph des englischen Doppelvierers der Kanufrauen vor Augen gehabt, oder ich weiß es nicht, nein. Aber es war ja wirklich Kenny auch wieder, ja. Ne? Das ist ja, wie der rackert und wie der auch versucht, die Dinge nach vorne anzutreiben. Das ist auch einfach immer toll zu sehen.
Auf jeden Fall.
Machen wir weiter mit der Erkenntnis des Spiels. Ich habe eine steile These.
Ja, hau mal raus.
Eine mutige.
Ja.
Haris Tabakovic ist in der Saison angekommen.
Das, ja. Wie geil. Meine Erkenntnis des Spiels ist auch auf Haris Tabakovic gemünzt.
Wirklich?
Okay. Aber wir denken zugleich, Nils. Aber in die andere Richtung.
In die andere Richtung?
Ja.
Ja, jetzt, dann wird es jetzt interessant.
Mach erst mal
okay. Ja, das ist ja auch immer so eine Frage, gerade in der Rolle des Mittelstürmers ist, glaube ich, die Wahrnehmung auch schon eine andere, ob du im Stadion sitzt oder vorm Fernseher.
Mhm.
Ich hatte gestern das Gefühl, wirklich gesehen zu haben, wie er arbeitet. Er war besser eingebunden ins Spiel als gegen den HSV noch. Viele Bälle vorne festgemacht und diese Ansätze, die man von einem Mittelstürmer sehen will, die sind gestern zutage getreten, mit dem Rücken zum Tor den Ball festgemacht. Dann natürlich dachte ich, es gab Mitte der zweiten Halbzeit einen Moment, wo ihn dann endlich mal eine Flanke erreichte von John Joe Kenny und er hat irgendwie überhaupt keinen Druck in den Kopfball gekriegt. Da dachte ich, okay, typisch für die aktuelle Lage. Wenig später Konter oder Ballgewinn, Kabovnik bedient ihn, Tabakovic steht frei vorm Tor, muss das 3:1 schon machen, trifft nur die Latte, das hat alles so ins Bild gepasst irgendwie, aber dann gab es halt diese eine Aktion, wo dann tatsächlich das 3:1 gefallen ist, ein recht einfacher Angriff, aber mit Mittelstürmerarbeit par excellence, Tabakovic mit dem Rücken zum Tor, kommt vor, bietet sich an und wird zugespielt und ich glaube, es war sogar der erste Kontakt, mit dem er den Ball nach rechts auf Martin Winkler weiterleitet und dann das Tor vorbereitet und jetzt Tabakovic ist on the board, würde ich sagen, hat also seinen ersten Scorerpunkt gesammelt dieses Jahr und natürlich muss er das Tor machen, aber gut, hat halt nicht geklappt.
Er hatte eine Riesenchance, ne?
Genau, also diese hundertprozentige da, ja. Natürlich muss ich reinmachen, aber ja. Er hatte jetzt diesen Assist, ich glaube, das wird ihm Mut geben. Und ich stelle hier die gewagte These auf, für die ich nächste Woche wahrscheinlich von dir ausgelacht werde. Haris Tabakovic trifft gegen Regensburg für Hertha BSC.
Okay, meine Erkenntnis des Spiels ist, Hertha muss dringend einen Weg finden, Haris Tabakovic besser einzubinden.
Das ist ja interessant, ja.
Weil vielleicht hat es wirklich auch was mit der Perspektive zu tun, Stadion, TV. Aber ich habe in sehr vielen Einstellungen einen unglaublich frustrierten, isolierten und unzufriedenen Haris Tabakovic gesehen.
Mhm.
Also wenn wieder eine Flanke nicht ankam und es kam ja wirklich selten bis gar nichts an. Über die Standards müssen wir vielleicht auch nochmal sprechen. Die hatten ja teilweise eine unterirdische Qualität. Mhm. Also Standards sowohl defensiv als auch offensiv bei Hertha ein Riesenthema diese Saison. Und diese Unzufriedenheit und diese teilweise sogar Verzweiflung, die kann halt auch echt in die falsche Richtung losgehen. Das ist einfach keine gute Tendenz, weil wenn du dich dann da so reingräbst und...
Ja, aber gerade das hat er doch nicht getan. Gerade nach der vergebenen Chance, er macht weiter... Und ist dann wieder, macht seine Stürmerbewegung und mit dem Rücken zum Tor leitet er den Ball auf Martin Winkler weiter.
Aber es gab immer wieder diese Szenen, in denen er so auch ausgesehen hat, wenn wieder eine Flanke nicht kam. Er hat sich wirklich geärgert, er hat wirklich so aufgestampft im Fuß und so. Also da dachte ich so, das ist eine Entwicklung, da muss man aufpassen. Ich glaube vor allem, dass er die Rückkehr von Fabian Rehse, die ja so Richtung Mitte September anvisiert wird, extrem herbeisehnt. Weil die beiden funktionieren einfach richtig gut. Und ich glaube, das große Problem an der ganzen Sache, oder nicht das Problem, aber ein Faktor ist auch, dass Lukas Schuler ein paar Argumente in eigener Sache gesammelt hat. Ich finde, er hat einen guten Auftritt gehabt in den Minuten, in denen er auf dem Spielfeld war. Auch am 4:1 beteiligt. Ich glaube, du hattest es auch in deiner Einzelkritik geschrieben. Ihm wurde der Scorerpunkt dann fast noch so ein bisschen geklaut von Palko Dardai. Aber
eigentlich war es seine Flanke vor dem 4:1. Ja.
Genau, er hat sich gut ins Spiel eingefunden, gut eingebunden. Er hatte auch schöne Laufwege, auch eine gute Geschwindigkeit. Also das war auf jeden Fall auch wieder eine Steigerung im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen. Und Haris Tabakovic braucht ganz, ganz, ganz dringend einen eigenen Torerfolg, um
wirklich Stellst du, Inga, also die These in den Raum, dass man für das Regensburg-Spiel möglicherweise über einen Wechsel in der Startelf nachdenken sollte, auf der Mittelstürmerposition?
Noch nicht Regensburg.
Mhm.
Gut, diese These könnte mir jetzt auf die Füße fallen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Regensburg ein gutes Knackpunktspiel ist für Haris Tabakovic, weil der Gegner vom Namen her nicht so übermächtig ist, vielleicht wie der ein oder andere bislang. Der Druck ist vielleicht nicht so groß. Ich denke so ein bisschen an dieses 5:0 letztes Jahr im am vierten Spieltag, glaube ich, war es, gegen Fürth. Zweites Heimspiel. Da ist ja auch so ein bisschen der Knoten geplatzt, bei nachdem wirklich wenig Tore gefallen waren, eigentlich gar keine. Außer die 5 halt im Pokal.
Ja, ja.
Das hat vielen gut getan und darauf poker ich so ein bisschen, aber ich hätte jetzt nach diesem Spiel tatsächlich gesagt, er ist noch nicht angekommen. Aber es ist ja.
Und ich denke, er ist angekommen, genau. Kurios, und ja. Ja, wie gesagt,
wir werden das
meine Prognose,
Woche
er trifft gegen Regensburg. Und ja, ich freue mich jetzt schon darauf,
wir werden das
was hier nächste Woche Montag in diesem Studio danach passiert.
Handgemenge.
Genau. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Etwas abseits des rein Sportlichen. Denn es war ja bei Hertha BSC auch abseits des grünen Rasens eine zumindest formal ereignisreiche Woche, denn die Bewerbungsfrist für mögliche Präsidentenkandidaten hat zugemacht.
Richtig. Donnerstag um Mitternacht war Schluss mit lustig, was das Bewerben oder auch das Vorschlagen von Präsidenten, Vizepräsidenten und einfachen Präsidiumsmitgliedern angeht. Jetzt wird geprüft, sowohl die Bewerbungen zusammen mit einem Notar als auch die Kandidaten. Es wird etliche Eignungsgespräche geben. Es wurden diverse Namen gespielt, unter anderem Marco Pantelic. Auch sicherlich gut.
Was für ein Name, ne? Die guten alten Hertha-Zeiten.
Ja, er hat sich als Vizepräsident vorschlagen lassen, hat der Bild zum Beispiel auch schon ein Interview gegeben, was er machen möchte und sowas alles. Also es wird ganz, ganz spannend jetzt in den nächsten Wochen bis Mitte September wird da geprüft und dann wird bekannt gegeben, welche Kandidaten tatsächlich zur Wahl stehen. Das kriegen die Mitglieder dann alles mitgeteilt und gewählt wird dann am 17.11. Und wir können davon ausgehen, dass von Mitte September bis Mitte November einiges los sein wird. Ja. Weil es gab nämlich unzählige Bewerbungen.
Mhm. Viel los, wie immer, auch neben dem grünen Rasen beim Hauptstadtclub.
Richtig.
Was sicherlich helfen würde, bis zu dieser Jahreshauptversammlung, bis zur Wahl, wenn die sportliche Situation sich so weiterentwickelt, wie es aktuell den Anschein hat, damit zumindest an der Stelle etwas Ruhe herrscht.
Die Entwicklung stimmt ja.
Genau.
Niederlage, unentschieden, jetzt ein Sieg. Das passt schon mal. Jetzt braucht es gegen Regensburg noch einen Sieg, damit man auch in der Liga den Dreierpack voll hat und dann ist man vielleicht auch so ein bisschen angekommen.
Genau, es muss jetzt weitergehen. Ne? Wenn man jetzt auf die Zweitligatabelle schaut, steht halt auch jetzt nach 2 Spielen 1 Punkt aktuell. Das ist jetzt nicht so viel, aber gut, die Richtung stimmt. Und jetzt kann man dem Ganzen einen weiteren Sieg folgen lassen. Samstag 13 Uhr im Olympiastadion gegen Jahn Regensburg. Ein Gegner, der schon gewonnen hat in diesem Jahr. Nach dem 0:2 gegen Hannover am ersten Spieltag gab es ein 1:0 gegen Ulm. Und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis, ebenfalls ein sehr erfolgreiches Pokalwochenende hatte Jahn Regensburg, ne? Hat VfL Bochum rausgenommen,
stand jetzt
Montagvormittag der einzige Bundesligist.
Richtig.
Und da an dieser Stelle, Inga, schließt sich jetzt der Kreis, denn wann war das letzte Treffen von Hertha BSC und Jahn Regensburg?
Im Pokal wahrscheinlich.
Im Pokal, in der ersten Runde auch noch, 2016, damals 5:3 im Elfmeterschießen für Hertha BSC.
Ja, wunderbar. Elfmeterschießen kriegen wir nicht. Ja. Zumindest nicht in der Form. Vielleicht, man weiß es
vielleicht
nicht.
Vielleicht einen Elfmeter, den Haris Tabakovic reinmachen kann.
So,
wer weiß das schon.
So.
Ja.
Wir haben das Skript für dieses Spiel schon geschrieben.
So, genau. Also hört auf unsere Worte. Ob der Berliner Zuschauer jetzt diese 8 Jahre seit dem letzten Treffen von Jahn Regensburg, also jetzt, ob der das Spiel wieder so sehnsüchtig erwartet, werden wir sehen. Ich fürchte fast nicht. Aber mal gucken, vielleicht nochmal schönes Wetter, schöner Sommertag am Wochenende im Olympiastadion und dann schauen wir mal. Ne?
Von unseren Tipps her lagen wir beide übrigens richtig, glaube ich, ne? Für Rostock. Wir haben, glaube ich, beide.
Ja, was heißt richtig? Also richtig. Also 5. Wir haben beide einen Sieg getippt. Ich dachte zwischenzeitlich schon beim 3:1. Aha, jetzt kommt es ja hier, auch wenn ich 3:1 nach Verlängerung gesagt hatte.
Gut, ich hatte, glaube ich, 3:1 nach 90 Minuten.
Florian Niederlechner, ne? Genau. Vielleicht noch eine andere Prognose, bevor wir das Regensburg-Spiel tippen. Wer ist denn dein Wunschgegner für die zweite Runde im DFB-Pokal, Inga?
Lass mich kurz
also
überlegen.
Ich kann vielleicht ja schon mal sagen, während du überlegst, aus der
rein professionellen
beruflichen Perspektive, die ich jetzt vorschieben möchte, ein Heimspiel für Hertha gegen einen Bundesligisten möglicherweise.
So, okay.
So etwas, was wir auch letztes Jahr in der zweiten Runde hatte, Heimspiel gegen Mainz. Oder ich glaube, Hertha ist in der Lage, im Heimspiel jeden schlagen zu können, außer vielleicht die 4 Champions League-Teilnehmer. Oder attraktiver Zweitligist, sondern nur mal wie den HSV im letzten Jahr.
Letztes Jahr gab es in der zweiten Runde Mainz.
Genau, gutes Spiel gemacht, 3:0 gewonnen, hat auch geholfen in einer nicht so einfachen Lage damals. Und genau, wen ich mir aus persönlicher Perspektive wünsche, das hast du gerade schon erahnt.
Ja, wobei, dann ist es ja vorbei für Bielefeld. Also.
Na, wäre ich mir noch nicht so sicher.
Nils Heidemann.
Hannover 96 rausgenommen am Wochenende, die ich auf Platz 1 der zweiten Liga getippt habe, ja, in unserer großen immer härter Saisonprognose. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ich würde es für Ausschlussverfahren machen. Ich wäre mit jedem Gegner fein, außer Dynamo Dresden.
Oh, okay. Ja, ja, stimmt, hast recht. Das wäre natürlich nochmal ein ähnliches Spiel wie Rostock, so von der reinen Ausgangslage her. Ne?
Weil ich würde auch den Hertha-Fans eine schöne Auswärtsreise gönnen. Ich habe sehr viel gelesen jetzt auch über die Auswärtsreise nach Rostock und es muss einfach wirklich unterirdisch gewesen sein. Deshalb wäre es schön, eine schöne Auswärtsreise zu haben. Ja, vielleicht nach Bielefeld.
Hey, kann man super mit dem ICE hinfahren von Berlin aus, ne?
Durchaus, durchaus. Ich auf der Pressetribüne, du im Block. Schön.
Na, das wird nicht passieren, dass ich gegen Hertha im Block stehe, aber warten wir mal ab. Jetzt steht die zweite Liga erstmal an, am Wochenende. Jan Regensburg.
4-0.
Was erwartest du? 4-0? Brustlöserspiel, ja?
Das kam jetzt irgendwo her, ich weiß es schon wieder nicht, aber gut. Das kam aus der gleichen Ecke, wo Schalke auf 1 herkam, aber gut,
okay,
warten wir mal ab.
Ja,
du?
Ja, ich glaube auch, es geht jetzt in die richtige Richtung, ich bleib mal ein bisschen passiver, 2-0 Hertha BSC, Doppelpack Haris Tabakovic.
Passiv Doppelpack Haris Tabakovic.
Warten wir mal, wollen wir schon eine Belohnung ausmachen, was ich nächste Woche hier kriege, falls das eintrifft, oder?
Dann kriegst du ein Eis von mir.
Kriegst ein Eis, ja, guck mal, das ist sowas. Wahrscheinlich haben wir dann schon wieder Herbst und 12 Grad und Regen hier in Berlin, aber schauen wir mal.
Nee, Samstag wird's heiß, habe ich gehört.
Samstag wird's heiß, ja, guck mal, das ist doch der ideale Anlass, um nochmal ins Stadion zu gehen.
Genau. Und wir hören uns dann wieder am 26.8., Nils. Ihr da draußen natürlich auch, ihr schaltet dann wieder ein, hört zu, guckt zu, auf der Plattform eures Vertrauens. Und bis dahin, danke fürs Zuhören, danke dir.
Danke, Inga, so machen wir's.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Tschüss.